Siegfried und Kriemhild. Am Hofe zu Worms. Im Lande der Burgunden zu Worms am Rhein herrschte König Gunther mit seinen Brüdern Gernot und Giselher. Sie hatten eine Schwester namens Kriemhild, die mit ihrer Mutter Ute am Hofe lebte. Viele Helden warben um die schöne Kriemhild, doch sie wies alle ab, weil sie durch Liebe niemals Leid erfahren wollte, wie ihr ein Traum verkündet hatte. Damals lebte zu Xanten am Niederrhein Siegfried, der Sohn des Königs Siegmund. Schon in früher Jugend hatte der junge Held sich durch Kühnheit und Kraft Tatenruhm erworben. Einen giftigen Drachen hatte er im Kampfe besiegt, und als er in dessen Blut badete, war seine Haut hörnern geworden, so daß nun keine Waffe ihn verwunden konnte. Dem Zwergenvolke der Nibelungen hatte er einen unermesslichen Schatz an Gold und Edelsteinen abgewonnen, und in diesem Kampfe hatte er auch eine Tarnkappe erbeutet, die ihn unsichtbar machte, dazu das herrliche Schwert Balmung. Als Siegfried nun von der schönen Kriemhild hörte, hielt es ihn nicht länger mehr an des Vaters Hof. Mit 12 seiner Kampfgefährten zog er nach Worms am Rhein, um die liebliche Jungfrau zum Weibe zu gewinnen. Als sie vor die Königsburg kamen, erkannte niemand in Gunthers Gefolge, weder die Mannen noch ihren Führer. Da ließ König Gunther den weitgereisten Hagen kommen, doch auch der wusste nicht, wer die Ankömmlinge seien. »Ich möchte wohl glauben, dass es Siegfried ist«, meinte er schließlich. »Der Held aus Nederland, der die Söhne des Zwergenkönigs Nibelung erschlagen hat und den Nibelungenhort besitzt. Ich rate, wir sollten ihn gut empfangen.« In Ehren nahm man die Gäste auf, und Siegfried blieb ein Jahr am Hofe zu Worms. Doch die Jungfrau, um deretwillen er gekommen war, bekam er nicht zu Gesicht. Kriemhild aber blickte oft heimlich aus dem Fenster ihres Gemachs, wenn die Recken auf dem Burghofe ihre Kampfspiele trieben, und lobte in vertrautem Kreise den herrlichen Helden. Siegfried war gern gesehen bei jedermann am Burgundenhofe, und die Gastfreundschaft, die man ihm erwies, entgalt er nach Reckenart, indem er dem König auf seinen Kriegszügen Beistand leistete. Als die Könige von Sachsen und Dänemark das Land der Burgunden bedrohten, verdankte Gunther seinen Sieg allein seinem starken Gast vom Niederrhein, der beide feindlichen Könige nach heißem Zweikampf gefangen nahm. Als Gunther nach Siegfrieds Rückkehr ein prächtiges Fest zur Feier des Sieges veranstaltete, war auch Kriemhild anwesend. Zum ersten Mal sah Siegfried die schöne Jungfrau, der sein ganzes Sehnen galt. Als sie an der Hand ihrer Mutter, der Königin Ute, geleitet von ihren Jungfrauen und 100 Mannen, in den Festsaal trat, verneigte sich Siegfried in tiefer Ehrerbietung vor den Frauen. Nie in seinem Leben hatte Siegfried solche Freude empfunden wie in diesem Augenblick, da er Kriemhild an seiner Hand führen durfte und mit ihr durch den Palast schritt. Die Fahrt nach Island. Fern über der grauen See, auf der Insel Island, wohnte die schöne Königin Brunhild. Viele begehrten ihre Liebe und freiten um sie, doch Brunhild stellte harte Bedingungen. Wer sich mit ihr vermählen wollte, musste sie dreifach besiegen: im Speerwurf, im Steinschleudern und im Sprung. Wer auch nur in einem dieser Wettkämpfe unterlag, hatte sein Leben verwirkt. König Gunther wünschte nichts sehnlicher, als die begehrenswerte Königin zum Weibe zu gewinnen. »Wenn du mir beistehst, sie zu erringen«, sagte er zu Siegfried, »so werde auch ich Leben und Ehre für dich wagen.« Da antwortete Siegfried, »Die Fahrt zur Königin Brunhild will ich mit dir wagen, so du mir deine Schwester Kriemhild zum Weibe gibst. Anderen Lohn begehre ich nicht.« Da gelobte ihm Gunther die schöne Kriemhild zur Frau, wenn Brunhild als Königin ins Burgundenland einzöge. Nur der starke Hagen und sein Bruder Dankwart fuhren als Begleiter mit, als Gunther und Siegfried das Schiff bestiegen, das sie von Worms den Rhein hinab zu Brunhilds Burg Isenstein führen sollte. 12 lange Tage und Nächte fuhren die Weggefährten über See. Als sie endlich an Land gingen, führte Siegfried des Königs Ross am Zügel, damit man ihn für Gunthers Lehnsmann halte. Sie bestiegen ihre Rosse und ritten in schwarzen Rüstungen und in prächtiger Wehr zur Burg. Die Tore wurden ihnen weit aufgetan, und Brunhilds Mannen eilten ihnen entgegen, sie zu empfangen. Brunhild hieß sie freundlich willkommen. Den kühnen Siegfried, den sie bereits kannte, begrüßte sie vor König Gunther. Am nächsten Tage begannen die Kampfspiele. Gunther war nicht stark genug, die schweren Waffen, die Brunhild ihm reichen ließ, zu führen. Doch Siegfried, unsichtbar durch seine Tarnkappe, übernahm den Wettkampf, während Gunther zum Schein die Gebärden ausführte. Mit übermenschlicher Kraft fasste Brunhild den Schild, den 4 Männer in die Kampfbahn getragen hatten, nahm den schweren Wurfspeer und schleuderte ihn auf ihren Gegner. Die Waffe drang durch den Schild, so dass Gunther strauchelte und Siegfried das Blut aus dem Munde brach. Trotzdem ermannte sich Siegfried sogleich. Er fasste den Speer und warf ihn mit solcher Wucht zurück, dass Brunhild zu Boden stürzte. Doch schnell sprang Brunhild wieder auf die Füße. Sie ergriff einen mächtigen Stein und schleuderte ihn an die 12 Klafter weit, und in voller Waffenrüstung sprang sie über den Wurf hinaus. Doch wieder zeigte sich Siegfried, unter der Tarnkappe verborgen, ihr überlegen. Er warf den Stein noch weiter als Brunhild und sprang über das Ziel hinaus. Durch die Tarnkappe hatte er die Kraft, König Gunther dabei mit sich zu tragen. Da musste Brunhild sich besiegt bekennen. »Tretet herzu, ihr Mannen«, gebot sie ihren Recken, »und huldigt eurem neuen Herrn.« So konnte Gunther die stolze Brunhild als seine Gemahlin heimführen, und mit großem Prunk wurde zu Worms die Doppelhochzeit gefeiert. Aber als Brunhild die liebliche Kriemhild beim festlichen Mahle an Siegfrieds Seite sitzen sah, vergoss sie bittere Tränen. »Es betrübt mich sehr«, versetzte sie auf Gunthers Frage, »dass du deine Schwester einem deiner Dienstmannen zur Frau gegeben hast.« Vergeblich suchte der König, sie zu beschwichtigen. Aber nicht eher wollte sie ihm als Gattin angehören, als bis sie genau wüsste, wie sich alles zugetragen habe. Als Gunther am Abend sein Weib umarmen wollte, wehrte sich Brunhild, fesselte ihn mit ihrem Gürtel Füße und Hände und hängte den Wehrlosen an einen starken Nagel hoch an der Wand. Dort musste er bleiben bis in die Morgenstunden. Tags darauf erfuhr Siegfried von der unwürdigen Behandlung, die Gunther hatte auf sich nehmen müssen. »Ich werde dir helfen«, versprach er dem Freunde, und mit Hilfe seiner Tarnkappe stand er Gunther bei, die Widerstrebende zu bezwingen. Er nahm Brunhilds Gürtel und einen Ring, den er ihr heimlich vom Finger zog, mit sich, als er sie verließ. Nicht lange danach zog Siegfried mit Kriemhild, seinem jungen Weibe, in seine Heimat nach Xanten am Niederrhein und bestieg den Thron seines Vaters Siegmund. Der Streit der Königinnen. 10 Jahre gingen ins Land, Brunhild aber sann über vieles nach. »Warum leistet Siegfried, der doch dein Lehnsmann ist, dir keine Dienste?« fragte Brunhild ihren Gatten immer wieder. »Warum weilt er ständig in der Ferne und stellt sich niemals an deinem Hofe ein?« Vergeblich suchte Gunther Ausflüchte. Um ihren Willen dennoch durchzusetzen, beredete sie den königlichen Gemahl, zur nächsten Sonnenwende ein großes Fest zu bereiten. Auch Siegfried und Kriemhild, begleitet von dem Greisen Siegmund, folgten der Einladung König Gunthers zusammen mit vielen Recken ihres Landes. Trotz der Festesfreude aber, die alle erfüllte, sah Brunhild voller Neid auf Siegfrieds und Kriemhilds großes Gefolge, und sie wunderte sich, dass ein Lehnsmann König Gunthers zu so großem Ansehen gelangen könne. Unwillig hörte sie Kriemhilds Worte, als beide Königinnen am 11. Tage vor dem Vespergottesdienst zusammensaßen. »Sieh doch nur«, rief Kriemhild glücklich, »wie herrlich Siegfried vor allen Helden einherschreitet und wie niemand ihn im Kampfe ebenbürtig ist.« »Er ist doch nur meines Gattes Eigenmann«, unterbrach Brunhild sie, »und deshalb musst du Gunther den Vorrang geben.« Kriemhild wollte solchen Vorwurf nicht gelten lassen. Immer heftiger wurde der Wortstreit und die Frauen trennten sich im Zorn. Als die Stunde des Gottesdienstes gekommen war, ging jede der beiden Königinnen, die sonst stets einträchtig beisammen gesehen wurden, allein mit ihren Jungfrauen zum Münster. »Bleib stehen, Kriemhild«, rief Brunhild scharf. »Ich habe den Vortritt. Die Frau eines Dienstmannes darf niemals vor ihres Königs Gattin gehen.« Da entbrannte wilder Hass in Kriemhilds Herzen. Sie warf Brunhild vor, nicht Gunther, sondern Siegfried habe sie bezwungen. In bitteren Tränen stand Brunhild da, während Kriemhild erhobenen Hauptes an ihr vorbei ins Münster schritt. Nach dem Messedienst verlangte die tiefgekränkte Königin Beweise für Kriemhilds beleidigende Worte. Da zeigte diese ihr Gürtel und Ring, die Siegfried ihr in der Nacht der Vermählung genommen hatte. Hagen von Tronje aber, der Brunhild weinen sah, suchte seine Herrin zu beruhigen und gelobte, die bittere Schmach, die ihr angetan war, an Siegfried zu rächen, der das Geheimnis von Gunthers Brautwerbung an seine Gattin preisgegeben hatte. Falsche Boten, die man bestellt hatte, erschienen in Worms, um neuen Krieg der Dänen und Sachsen anzusagen. Siegfried erbot sich, mit den Burgunden in den Kampf zu ziehen. Als das Heer zum Aufbruch bereitstand, begab sich Hagen zu Kriemhild, um Abschied von ihr zu nehmen. »Lass Siegfried nicht entgelten, was ich Brunhild angetan habe«, bat ihn die schöne Frau. »Längst quält mich die Reue.« Da versprach Hagen, über Siegfrieds Leben zu wachen. »An einer Stelle ist er verwundbar«, sagte Kriemhild in arglosem Vertrauen, und sie verriet Hagen, was sonst niemand wusste. Als Siegfried sich im Blute des erschlagenen Drachen gebadet hatte, war ihm ein Lindenblatt zwischen die Schultern gefallen, so daß er an dieser Stelle verwundbar blieb, weil nur hier seine Haut nicht hörnern geworden war. Da bat Hagen die Königin, die verwundbare Stelle durch ein auf das Gewand genähtes Kreuz zu bezeichnen, damit er ihren Gatten recht schützen könne. Siegfrieds Tod. Kaum war Siegfried mit seinen Mannen zum Kampfe ausgezogen, da kamen neue Boten, die den Krieg wieder riefen. Nach der Rückkehr an den Hof zu Worms beschloss man, in den Waskenwald zu ziehen, um eine große Jagd abzuhalten. Unter Tränen nahm Kriemhild Abschied von dem geliebten Gatten. Sie hatte geträumt, wie zwei wilde Eber Siegfried anfielen und das Gras sich vom Blute rötete. Siegfried tröstete die schöne Kriemhild mit freundlichen Worten, umarmte und küsste sie und ritt unbekümmert mit dem Gefolge davon. Auf der Jagd machte Siegfried von allen die reichste Beute. Er fing sogar mit eigener Hand einen Bären und brachte ihn, als das Horn das Ende der Jagd verkündete, lebend und gefesselt zum Sammelplatz. Nach den Mühen der Jagd setzte man sich zum Mahle. Speisen in reicher Auswahl standen bereit, doch es fehlte der Trank. Irrtümlich, so sagte Hagen entschuldigend, sei der Wein in den Spessart geschickt worden. Doch ich weiß hier ganz in der Nähe eine Quelle, die im Schatten einer Linde liegt, fuhr er fort. Wollen wir nicht dorthin um die Wette laufen? Gunther und Siegfried waren einverstanden. Wie Panther liefen sie durch den Klee. Siegfried trug Wehr und Waffen bei sich, und dennoch erreichte er den Brunnen als Erster. Doch er trank nicht vor König Gunther. Dem König ließ er den Vortritt. Dann erst beugte er sich selbst über die Quelle, um seinen Durst zu löschen. Da ergriff Hagen den Speer, den Siegfried arglos an die Linde gelehnt hatte, und stieß ihn dem Helden in den Rücken. Mit Bedacht traf er ihn genau an der Stelle, die Kriemhild durch das aufgenähte Kreuz kenntlich gemacht hatte. Das Blut sprang sogleich so heftig aus der Wunde, dass auch Hagen befleckt wurde. Da ließ er den Speer im Rücken Siegfrieds stecken und wandte sich zur Flucht. Als Siegfried die schwere Wunde fühlte, sprang er, rasend vor Wut, auf und stürzte dem Mörder nach. Hagen floh davon, wie er noch vor keinem Manne gelaufen war. Doch Siegfried erreichte ihn, und mit dem Schilde, der Thronjahr hatte mit Vorbedacht alle Waffen an der Linde entfernt, schlug Siegfried auf Hagen ein, so daß dieser zu Boden stürzte. Doch dann entwich alle Farbe aus dem Antlitz des todwunden Helden. Seine Kraft verließ ihn, und sterbend sank er ins Gras. Kriemhilds Trauer. In der Nacht brachte man den erschlagenen Recken über den Rhein nach Worms zurück. Hagen ließ den Leichnam vor Kriemhilds Kammer tragen und dort niederlegen. Als beim Messeläuten in früher Morgenstunde der Kämmerer kam, um Kriemhild auf ihrem Wege zum Münster zu leuchten, entdeckte er als Erster den Toten. »Herrin«, meldete er ihr entsetzt, »draußen liegt ein toter Recke.« Kriemhild begann sogleich laut zu klagen, denn sie erkannte die grausige Wahrheit, noch ehe sie den erschlagenen Gatten gesehen hatte. Als man ihr den Toten wies, sank sie ohnmächtig zu Boden. Voller Bestürzung eilte der greise König Siegmund herbei, und bald hallte die Burg wieder von der Klage um den herrlichen Helden. Siegfrieds Mannen verlangten Rache, und auch König Siegmund war bereit zu kämpfen. Doch Kriemhild bat, von diesem Vorhaben abzustehen und einen besseren Zeitpunkt abzuwarten. Sie wollte nicht, dass Siegfrieds Mannen sich gegen die Übermacht der Burgunden nutzlos opferten. Siegfrieds Leichnam wurde im Münster aufgebahrt. Als Gunther mit Hagen an die Bahre trat, erhob er laute Klage. »Räuber haben den Helden im Walde erschlagen«, sagte er. »Wollt ihr eure Unschuld erweisen?« erwiderte Kriemhild. »So tretet nahe herzu.« Gunther folgte der Aufforderung. Doch als Hagen an die Bahre trat, brach die Wunde des Toten auf und begann zu bluten. Jetzt hatte Kriemhild die Bestätigung, wer der Mörder war. 3 Tage und 3 Nächte wachte sie an Siegfrieds Leiche. Aber vergebens hoffte sie, dass der Tod sie zu sich nehmen würde. Mit großen Ehren wurde Siegfried zu Grabe getragen. Bevor der Tote ins Grab gesenkt wurde, ließ Kriemhild den Sarg noch einmal öffnen. So schwer fiel ihr die Trennung von dem geliebten Gatten. Nachdem alles vollbracht war, kehrte König Siegmund in sein verwaistes Königreich zurück. Kriemhild aber blieb in Worms, denn sie wollte täglich am Grab des geliebten Gatten sein. Jahrelang sprach sie kein Wort mit König Gunther, ihrem Bruder, und Hagen, ihren Feind, sah sie niemals. Erst Gernots und Giselhers Zureden konnten sie bestimmen, mit Gunther Frieden zu schließen. Auf Gunthers Bitte ließ die Königin später den Nibelungenhort, den Siegfried einst dem Zwergenkönig abgewonnen und ihr als Morgengabe übereignet hatte, nach Worms bringen. Freigebig teilte Kriemhild nun aus ihrem unermesslichen Schatz Gaben aus unter die Armen. Da Hagen fürchtete, sie könne dadurch einen zu großen Anhang im Volke gewinnen, erwirkte er es, dass man ihr die Schlüssel zur Schatzkammer wegnahm. Kriemhild zürnte sehr darüber und beklagte sich bitter bei ihrem Bruder über die Gewalt, die ihr angetan ward. Hagen aber nahm entschlossen den Schatz an sich und versenkte ihn in den Rhein. Kriemhilds Vermählung. 13 Jahre hatte Kriemhild um Siegfrieds Tod getrauert. Da erschien eines Tages am Hofe zu Worms der Markgraf Rüdiger von Bechelaren mit prächtigem Geleite und überbrachte eine Botschaft von König Etzel. »Ich komme von König Etzel aus dem Hunnenlande«, sprach er zu Kriemhild. »Frau Helche ist gestorben«, und nun wagt es der mächtige König, um dich, edle Herrin, zu werben. In seinem Namen bitte ich um deine Hand.« Gunther und auch seinen Brüdern war dieser Antrag hoch willkommen. Sie wünschten sich sehr, ihre schöne Schwester möchte sich dem Leben wieder zuwenden. Nur Hagen erhob Widerspruch und warnte, Kriemhild mit König Etzel zu vermählen, denn er fürchtete, Kriemhild werde ihre neue Macht ausnützen und für das ihr angetane Leid an den Burgunden Rache nehmen. Lange widerstrebte die schöne Kriemhild der Werbung. Mir geziemt nur zu weinen und weiter nichts«, sagte sie. Doch als Rüdiger ihr gelobte, jedes Leid, das ihr widerfahre, blutig zu rächen, gab sie nach langem Zögern ihr Jawort zum neuen Ehebund mit König Etzel. Mit ihrem Gefolge und unter dem Schutze Markgraf Rüdigers zog Kriemhild ins Hunnenland. König Etzel kam ihr bei Tulln entgegen mit allen Rittern, Heiden und Christen, die an seinem Hofe dienten. An einem Pfingsttage wurde in Wien die prunkvolle Hochzeit, die 17 Tage währte, gefeiert, und dann fuhr das Paar die Donau hinab in Etzels Reich. Kriemhild lebte in glücklicher Ehe mit dem mächtigen Hunnenkönig und schenkte ihm bald einen Sohn, der Ortlieb genannt wurde. Aber auch im Glück verließ sie nie der Gedanke an Siegfrieds Tod und an die Rache, die sie geschworen hatte. Viele Jahre waren vergangen, da klagte Kriemhild eines Nachts in vertrautem Gespräch ihrem Gatten, dass sie nie ihre Brüder und Verwandten bei sich sehen könne. Gerne versprach König Etzel, ihren Wunsch zu erfüllen. So erschienen denn Etzels Sendboten am Königshofe zu Worms und luden Gunther und seine Mannen auf die nächste Sonnenwende zum Fest an Etzels Hof. Die Burgunden am Hunnenhofe. Der Tronjer riet ab, der Einladung des Hunnenkönigs zu folgen, da er wusste, dass Kriemhild unversöhnlich war in ihrem Hasse. Doch als ihre Brüder Gernot und der junge Giselher ihm Furcht vorwarfen, erklärte er sich zur Mitfahrt bereit und versprach, ihnen den Weg zu weisen. Durch Ostfranken ging die reisige Fahrt bis an die Donau, so dann durch Bayernland über Passau nach Bechelaren, wo der Markgraf Rüdiger lebte. Mit seiner Hausfrau Gotelind nahm er die Burgunden in herzlicher Gastfreundschaft auf und beschenkte sie reichlich. Giselher, der Junge, verlobte sich mit Dietlind, der lieblichen Tochter des Markgrafen. Rüdiger selbst geleitete mit 500 Mannen die Burgunden zum Feste an den Hunnenhof. Dietrich von Bern, der an Etzels Hof lebte, ritt mit seinen Recken den Gästen entgegen. Als er Hagen die Hand zum Gruße bot, raunte er ihm zu: »Seid auf der Hut, denn Kriemhild, unsere Königin, weint noch jeden Morgen um Siegfried.« Da wussten auch die Brüder Kriemhilds, dass den Burgunden schwere Gefahr drohte. Trotzig ritten die Burgunden an Etzels Hof ein. Kriemhild begrüßte zuerst den jungen Giselher, ihren Lieblingsbruder, der als einziger sie umarmte und küsste. »Habt ihr mir den Nibelungenhort mitgebracht?« fragte sie Hagen, ohne ihn willkommen zu heißen. »Ich hatte an Schild und Brünne, an Helm und Schwert genug zu tragen«, versetzte der Held in bitterem Hohn. Und auch als sie ihre Gäste aufforderte, die Waffen abzulegen, gab Hagen ihr höhnische Antwort. Da erkannte sie, dass man die Burgunden gewarnt hatte. »Wüsste ich, wer es getan hat, der sollte es mir mit dem Tode büßen«, rief sie voller Zorn. Doch ebenso zornig bekannte Dietrich von Bern sich als Warner. Da schämte die Königin sich und schwieg, denn sie fürchtete Dietrich sehr. Während die wegmüden burgundischen Recken sich ausruhten, übernahm Hagen von Tronje mit Volker, dem wehrhaften Sänger, die Schildwacht. Die beiden Recken setzten sich Kriemhilds Kemenate gegenüber auf eine Bank. Als die Königin die beiden vom Fenster aus sah, wurde sie durch Hagens Anblick an ihren Kummer gemahnt, und sie flehte Etzels Mannen mit dringenden Bitten an, sie an Hagen zu rächen. 60 von ihnen rüsteten sich. »Ihr seid zu wenige«, rief aber Kriemhild. »So leicht ist das Spiel nicht.« Da wappneten sich 400. Die Krone auf dem Haupte schritt Kriemhild mit dieser Schar hinab in den Hof. Hagen legte, als er die Königin kommen sah, sein Schwert, an dessen Knauf ein Edelstein glänzte, über die Knie. Kriemhild wusste, es war Siegfrieds Waffe. Ohne Furcht saßen die beiden Recken da. Keiner erhob sich, als die Königin vor sie hintrat. Sie fragte Hagen, warum er ungeladen an den Hunnenhof gekommen sei. Doch der finstere Recke blieb ihr die Antwort nicht schuldig. »Drei Könige hat man hierher zu Gaste geladen. Das sind meine Herren. Wenn meine Herren ausziehen, so fehle ich nie, und wer sie einlädt, der lädt auch mich ein.« Da fuhr es aus Kriemhild heraus. »Sagt an, warum habt ihr die Tat vollbracht, um die ich euch hasse? Ihr habt Siegfried erschlagen, meinen geliebten edlen Mann.« »Genug des Geredes«, rief der grimme Tronier. »Ich bin es, Hagen, der ihn erschlagen hat. Er musste entgelten, dass Frau Kriemhild die schöne Brunhild schmähte.« Furchtlos blickte er sich im Kreise um, als fordere er die Hunnen zum Kampfe auf, doch diese sahen einander an und zogen sich zurück. So sehr fürchteten sie den gewaltigen Helden. König Etzel wusste nichts von diesem Zusammenstoß und bewirtete die Gäste aus dem Burgundenland am nächsten Tag aufs Beste. Zur Nachtruhe ließ er sie in einen weiten Saal führen, wo man ihnen bequeme Lager bereitgestellt hatte. Wieder hielten Hagen und Volker vor dem Hause Wacht. Der schwertgewaltige Sänger nahm seine Fiedel und ließ die Saiten erklingen, dass die Recken im Saale, trotz aller Sorgen, in erquickenden Schlummer sanken. Mitten in der Nacht sahen die Wächter vor dem Saal Helme und Waffen im Hofe blinken. Es waren Kriemhilds Mannen, die einen Überfall auf die Schlafenden planten. Doch als sie die Tür in sicherer Hut sahen, kehrten sie um. Bittere Scheltworte gab Volker, der Sänger, ihnen mit auf den Weg. Der Entscheidungskampf. In der Frühe, als die Glocken zur Messe läuteten, riet Hagen seinen Waffengefährten, statt der seidenen Gewänder den Harnisch anzulegen und sich zu wappnen, denn auf Kampf müsse man vorbereitet sein. Etzel, der immer noch arglos war, fragte, als er die Gäste in Waffen sah, unwillig, ob man ihnen etwa ein Leid zugefügt habe. Da verschwieg Hagen seinen Argwohn. »Meine Herren haben die Sitte«, versetzte er, »bei allen Festen 3 Tage gewappnet zu gehen.« Vergeblich wandte sich Kriemhild, ehe man sich zu Tisch setzte, an Dietrich um Hilfe. Der edle Held wies es weit von sich, das Gastrecht zu verletzen. Mehr Gehör fand sie bei Etzels Bruder Blödelin, dem sie reichen Lohn versprach. Mit 1000 Mann drang er in das Gästehaus ein, wo Hagens Bruder Dankwart, König Gunthers Marschalk, mit seinen Knechten bei Tische saß. »Endlich können wir an den Burgundern Rache nehmen. Ihr müsst nun entgelten, dass Hagen Siegfried erschlagen hat«, begann er unvermittelt und drang auf Dankwart ein. Da sprang dieser vom Tische auf und führte einen so schweren Schwertschlag, dass Blödelins Haupt ihm vor die Füße rollte. Ein furchtbarer Kampf hob an. Mehr als die Hälfte der Hunnen fanden den Tod. Als Etzels Ritter von Blödelins Tode hörten, wappneten sie sich ohne Wissen des Königs, und nicht eher endete das wütende Morden, bis alle Knechte der Burgunden tot am Boden lagen. Dankwart allein bahnte sich eine Gasse durch die Hunnenkrieger und gelangte in den Saal, wo die Herren beim Festmahl saßen. Das blutige Schwert in der Faust trat er in den Saal. »Alle Ritter und Knechte liegen erschlagen in ihrer Herberge«, rief er laut. Entsetzt vernahmen die Burgunden seine Worte. »Verwahret die Tür«, rief Hagen, als er den Hergang vernommen hatte, und nun erhob sich ein grausiges Gemetzel. Der Tronjer erschlug Ortlieb, Kriemhilds Sohn, dass sein Haupt in den Schoß der Königin sprang, dazu den Erzieher des Kindes. Vergeblich mühte sich Gunther mit seinen Brüdern, den Streit zu schlichten. Dann mussten sie jedoch Hagen zu Hilfe eilen. In ihrer Not bat Kriemhild den starken Dietrich um Beistand. Doch der wollte nichts als freien Abzug für sich und seine Mannen. Man gewährte ihm die Bitte. Da nahm der Berner die Königin und König Etzel bei der Hand und verließ mit seinen 600 Recken den Saal. Auch Markgraf Rüdiger bat, ihn mit seinen Mannen ziehen zu lassen. Das gestand ihm Giselher, der mit des Markgrafen Tochter verlobt war, mit freundlichen Worten zu. Wer dann noch von den Hunnen im Saal verblieb, fand erbarmungslos den Tod. Die Erschlagenen warf man über die Stiege hinab. Vor dem Hause drängten sich viele bewaffnete Hunnen. Hagen und Volker spotteten verächtlich über ihre Feigheit. »Etzels Schild voll von rotem Golde biete ich dem als Preis, der mir Hagens Haupt bringt«, rief Kriemhild. Doch ihre Worte fanden kein Gehör. Kein Hunne wagte, dem grimmen Helden im Kampfe zu bestehen. Schließlich ließen sich drei Recken, die an Etzels Hofe dienten, erbitten. Es waren Havard von Dänemark, sein Markgraf Iring und der Landgraf Ehrenfried von Thüringen. Aber alle drei erlagen nacheinander dem Schwert der Burgunden. Dann wurde es still im Saale. Auf den Toten sitzend, suchten die Burgunden Ruhe nach dem furchtbaren Kampf. Doch noch vor Abend standen wiederum viele Hunnen zum Kampfe bereit und stürmten den Saal. Bis in die Nacht hinein dauerte die erbitterte Schlacht. Vergeblich versuchten die Könige, noch Sühne zu erlangen. Doch Kriemhild verlangte, dass Hagen ihr ausgeliefert werde. Dann wollte sie den Brüdern das Leben schenken. »Niemand wird solcher Untreue fähig sein«, antwortete Giselher. »Deshalb müssen wir sterben. Wer mit uns kämpfen will, der findet uns bereit.« Da ließ Kriemhild den mächtigen Saalbau an allen vier Ecken anzünden. Vom Winde entfacht, ergriff das Feuer das ganze Haus und glühende Asche fiel dicht auf die Helden nieder. Mit den Schilden schützten sie sich und versuchten, die Feuerbrände in dem Blut der Erschlagenen zu löschen. Unerträglich war die Qual, die Rauch und Hitze und Durst ihnen zufügten. Noch 600 Burgunden sahen die Morgenröte und spürten den kühlen Morgenwind, der ihnen Linderung gab. Dann begann der Kampf von Neuem. Kriemhild ließ Gold in Schilden herbeitragen, die Streiter zu entlohnen. Auf den Knien flehte das Königspaar den Markgrafen Rüdiger um Hilfe an. Kriemhild mahnte ihn an sein Wort, das er ihr bei der Werbung gegeben hatte. Schwere Not war für den ehrlichen Recken der Zwiespalt im Herzen. Durfte er an den Gastfreunden, die er seinem Herrn zugeführt hatte, Untreue üben? Musste er nicht den Schwur halten, den er einst Kriemhild bei seiner Werbung geleistet hatte? Rüdiger erkannte, dass er seine Ehre nicht mehr retten könne, gleich viel, wie er sich entschied. Da ließ er seine Mannen sich zum Kampfe rüsten. Als Giselher den Markgrafen kommen sah, war er voller Freude. Denn nicht anders dachte er, als dass Rüdiger den Frieden brächte. Dieser stellte jedoch den Schild vor die Füße und kündigte den Burgunden die Freundschaft auf. Vergeblich mahnte ihn Gunther, der alten Liebe und Treue zu gedenken. »Wollte Gott, ihr wäret am Rhein und ich wäre in Ehren tot«, antwortete Rüdiger. Noch nie hatten Helden von einem Freunde solche Not erfahren müssen. Schon hoben sie die Schilde zu dem unausweichlichen Kampf, da gebot Hagen noch einmal Einhalt. Der Schild, den Frau Gotlind ihm als Gastgeschenk überreicht hatte, war zerhauen. Er bat Rüdiger daher um einen neuen, und der Markgraf gab ihm den eigenen. Das war der letzte Freundesdienst, den er leisten konnte. Hagen und Volker gelobten, Rüdiger im Streite nicht zu berühren, und wenn er alle Burgunden erschlüge. Dann stürmte Rüdiger mit den Seinen in den Saal. Viele der Burgunden sanken von den Streichen des Markgrafen dahin. Das konnte Gernot nicht mehr länger mit ansehen. Er forderte Rüdiger zum Kampfe und empfing von dessen Hand die tödliche Wunde. Doch mit letzter Kraft streckte er den Gegner mit dem Schwerte, Rüdigers Gastgeschenk, nieder. So ereilte beide zugleich der Tod. In wilder Wut übten die Burgunden ihre Rache, und nicht einer von Rüdigers Mannen kam mit dem Leben davon. Laute Klage erhob sich in Etzels Palast über Rüdigers Tod. Einer von Dietrichs Recken überbrachte seinem Herrn die traurige Kunde. Der gebot seinem Waffenmeister Hildebrand, die Burgunden nach dem Hergang zu befragen. Sogleich rüsteten sich ohne Dietrichs Wissen alle seine Recken, um Hildebrand zu begleiten. Als Hagen ihnen den Ausgang des Kampfes bestätigte, beklagten Dietrichs Mannen laut den Tod des Freundes. »Gebt uns seinen Leichnam heraus«, bat Hildebrand. »Wir wollen ihm nach seinem Tode die Treue entgelten, die er uns stets bezeugt hat.« Gunther wollte zustimmen, doch die Burgunden gerieten darüber in einen Wortwechsel mit Dietrichs Mannen. »Holt ihn euch doch«, rief Volker voller Spott. »Das wäre erst der richtige Dank, den ihr Rüdiger erweisen könnt.« Da ließ sich Wolfhard, Hildebrands Neffe, nicht länger halten und drang in den Saal. Ihm folgten Dietrichs Mannen. Vergeblich suchte Meister Hildebrand den Streit zu schlichten. In dem Kampfe, der nun entbrannte, fanden die besten der burgundischen Recken den Tod. Volker, der Dietrichs Neffen erschlagen hatte, fiel von Hildebrands Schwert. Auch Dankwart fand den Tod. Der junge Giselher und Wolfhard töteten sich im Kampfe gegenseitig. Nun lebte von den Burgunden niemand mehr als Gunther und Hagen. Von Dietrichs Mannen war nur noch der starke Waffenmeister Hildebrand, der sich vor Hagens Waffe retten konnte, am Leben geblieben. Blutüberströmt trat er vor seinen Herrn. »Ich ganz allein bin übrig«, sagte Hildebrand. Von Gram und Entsetzen wurde Dietrich ergriffen, als er vom Tode all seiner Mannen erfuhr. Noch niemals in seinem Leben war ihm so schlimme Kunde geworden. Stumm nahm er Rüstung und Schwert, und Hildebrand half ihm, sich zu wappnen. So ging Dietrich vor den Saal, um von Gunther und Hagen Sühne zu verlangen. »Ergebt euch mir als Geiseln«, forderte er, »so werde ich euch selber heimgeleiten ins Burgundenland.« Hagen lehnte solches Verlangen schroff ab und sprach, »Das wolle Gott im Himmel nicht, dass zwei gewappnete, freie Männer sich dir ergeben.« Da griff der Berner mit dem Schwerte an. Der lange Kampf hatte Hagen ermattet, und so musste er dem starken Dietrich erliegen. Der verwundete ihn schwer, aber den Todesstreich führte er nicht. Er umschlang den Tronjer mit den Armen, band ihn und führte ihn zu Kriemhild. Wie freute sich die Königin, als sie Hagen gebunden vor sich sah, und sie versprach, Dietrich diesen Dienst nie zu vergessen. Der Berner aber verlangte, dass sie Hagen am Leben lasse. Die Königin sagte es zu und ließ ihren Gefangenen in den Kerker führen, während Dietrich in den Saal zurückeilte, um Gunther zum Kampfe zu stellen. Nach heißem Ringen bezwang er ihn und führte auch ihn, den König, gebunden zu Kriemhild. »Handelt gut an den beiden und gewährt ihnen eure Gnade«, mahnte Dietrich die Königin, und sie versprach es wieder. Aber kalt blieb ihr Herz. Sie trat in Hagens Kerker mit stählernem Blick und fragte den Helden nach dem Nibelungenhort. Sie gelobte ihm, wenn auch mit feindseligen Worten, sein Leben, wenn er den Schatz herausgebe. Doch Hagen wehrte ab. Niemals werde er die Stelle im Rhein verraten und den Hort ausliefern, solange einer seiner Herren am Leben sei. Da ließ Kriemhild ihrem Bruder das Haupt abschlagen und trug es an den Haaren zu Hagen. Zum ersten Male in seinem Leben zeigte sich der grimme Held gebrochen. »Nun ist nach deinem Willen der edle König Gunther tot und ebenso Giselher und Gernot. Den Schatz, den weiß nun niemand als Gott und ich, und dir soll er auf ewig, du Teufelin, verborgen bleiben.« Da zog Kriemhild aus der Scheide das Schwert, das Hagen trug. Es war Siegfrieds Schwert Balmung. Sie hob es hoch empor und schlug Hagen das Haupt ab. Der alte Hildebrand, der Waffenmeister, sprang herzu. Als er sah, dass der beste Held, der je ein Schwert getragen hatte, von Weibeshand erschlagen war, zog er in jähem Zorne sein Schwert und durchbohrte Kriemhild, dass sie entseelt zu Boden sank. So endete das Fest am Hunnenhofe, und in einsamem Schmerze blieben Etzel und Dietrich unter allen zurück. Trauer breitete sich aus in Etzels Reich und pflanzte sich fort bis ins Land der Burgunden. Das stolze Königsgeschlecht zu Worms bezahlte den begangenen Frevel mit dem eigenen Untergang. Der wilde Brand, den der Mord an dem tapferen Siegfried entflammte, hatte schonungslos Schuldige und Unschuldige zugleich hinweggerafft. Walter und Hildegund. Als Etzel, der König der Hunnen, mit seinen Heerscharen die Völker unter seine Macht zwang, stellten viele Könige ihm Geiseln, damit er ihr Land verschone. So gab Giebig, der Frankenkönig zu Worms am Rhein, den adligen Knaben Hagen von Tronje zugleich mit vielen Schätzen als Unterpfand ins Land der Hunnen. In Châlons lieferte der Burgundenkönig Herrich sein Töchterchen Hildegund als Geisel an Etzel aus, und auch der König der Goten, Alper von Aquitanien, erkaufte sich den Frieden seines Landes, indem er seinen jungen Sohn Walter an den Hunnenhof sandte. Walter und Hildegund waren nach dem Willen der Eltern miteinander verlobt. König Etzel und seine Frau Helche hielten die Geiseln in Ehren. Die jungen Menschen führten in der Verbannung ein Dasein voller Lebensfreude, das nur durch die Trennung von der Heimat getrübt war. Hagen und Walter wuchsen zu kräftigen Männern heran, und die Erziehung, die Etzel ihnen angedeihen ließ, machte sie zu streitbaren Recken. Bald übertrafen sie des Königs Mannen an Kraft und Kühnheit, und in wilden Kriegen, die Etzel zu führen hatte, taten sie sich durch Tapferkeit und Klugheit hervor. Hildegund erblühte zu einer schönen Jungfrau, und in allen Frauenarbeiten zeigte sie sich so geschickt, dass Königin Helche ihr bald volles Vertrauen schenkte und ihr die Verwaltung der Schatzkammer übertrug. In jener Zeit starb König Giebig in Worms. Auf dem Throne folgte ihm sein Sohn Gunther, der zur Zeit des Hunneneinfalls noch ein Kind gewesen war. Da wollte Hagen von Tronje nicht länger als Geisel bei König Etzel bleiben. Heimlich entwich er vom Hunnenhofe und erreichte glücklich den Rhein und die Heimat. »Wir müssen verhindern, dass auch Walter flüchtet«, sagte Etzel zu seiner Gemahlin, und um ihn zu binden, versuchten sie ihn mit einer hunnischen Fürstentochter zu vermählen. Doch Walter wich diesem Anerbieten klug aus. Als er bald darauf ruhmbedeckt von einem Kriegszuge heimkehrte, traf er Hildegund einmal allein in ihrem Gemach. Da gestanden sich beide ihre Liebe und gelobten sich die Treue. Und von nun an suchten auch sie die Gelegenheit zur Flucht. Auf einem Festmahl, zu dem Walter das Königspaar und die hunnischen Fürsten eingeladen hatte, setzte er seinen Gästen so viel schweren Wein vor, dass bald alle Hunnen in tiefen Schlaf sanken. Währenddessen hatte Hildegund auf Walters Geheiß zwei große Kästen mit goldenen Armringen und Edelsteinen aus der Schatzkammer gefüllt und sich zur Flucht aus Etzelsburg gerüstet. Walter hängte beide Kästen seinem starken Ross, das Hildegund führte, über den Rücken. In der Hand trug sie Angel und Leimrute, die ihnen auf dem langen Wege die Nahrung liefern sollten. Heimlich verließen die beiden den Königspalast. Walter, der Etzels kostbare Rüstung angelegt hatte, schritt voraus. Und so gefürchtet war der junge Held unter den Hunnen, dass keiner von ihnen den Flüchtigen nachzureiten wagte. Durch einsame Wälder führte der Weg das Paar dem fernen Ziel entgegen. Vom Wildbret, das der Recke erlegte, und von Fischen fristeten Walter und Hildegund das Leben. Nach 40 Tagen gelangten sie auf ihrer Flucht endlich an den Rhein und in die Nähe von Worms. Dem Fährmann, der sie übersetzte, gab Walter zur Entlohnung zwei Fische, die er unterwegs gefangen hatte. Andern Tags verkaufte der Mann seinen Fergensold am Königshofe zu Worms, und verwundert über die seltsame Speise fragte König Gunther beim Mahle nach der Herkunft der fremdartigen Fische. So erfuhr er von dem riesigen Recken und der schönen Jungfrau, die der Fährmann übergesetzt hatte. Bei jedem Tritt des Rosses, erzählte der Ferge, erklang es in den Truhen wie von Gold und Edelsteinen. Das kann nur mein Blutsbruder Walter sein, der aus dem Hunnenlande mit Hildegund in die Heimat zurückkehrt, rief Hagen froh, als er das hörte. König Gunther aber empfand eine Freude anderer Art. Nun ist durch Schicksalsfügung der Schatz, den mein Vater einst ins Hunnenland gesandt hat, in mein Reich zurückgekehrt, rief er, und sogleich wählte er 12 seiner Recken aus, die ihm helfen sollten, dem Heimkehrer das Gold abzujagen. Vergeblich riet Hagen ab und warnte vor Walters Reckenkraft. Voller Betrübnis zog er mit aus zum Kampf gegen seinen alten Waffengefährten. Unterdessen war Walter in den wilden Waskenwald gelangt, der jenseits des Rheins liegt. Am Waskenstein, in einer Schlucht, die so eng war, dass nicht 2 nebeneinander reiten konnten, gedachte er zu rasten. Auf der langen Flucht hatte Walter nie anders geschlafen als gewappnet und gestützt auf seinen Schild. Jetzt trat er die schwere Rüstung ab und legte sein Haupt in Hildegunds Schoß, und die Jungfrau wachte für ihn. Doch schon nach kurzer Zeit musste sie seinen Schlaf stören, denn in der Ferne bemerkte sie eine Staubwolke und den blinkenden Schein von Waffen. Schnell legte Walter seine Waffenrüstung wieder an und trat vor den Eingang der Schlucht. Gunther folgte Hagens Rat und schickte zunächst einen Boten hinüber, ließ nach Namen und Weg fragen und an den jungen Recken die Forderung stellen, den Schatz freiwillig herauszugeben. Vergebens bot Walter 100 Goldringe und noch weitere 100 als Lösegeld. Gunther forderte den ganzen Schatz. Da ergrimmte Walter und tötete den Boten. So kam es zum Kampf. In der engen Schlucht musste einer nach dem anderen gegen Walter anreiten, doch niemand war seiner Heldenkraft gewachsen. Alle 11 Streiter, die König Gunther zur Verfolgung mitgenommen hatte, erschlug Walter mit dem Schwert. Da wandte sich Gunther in seinem Zorn an Hagen, der sich vom Kampfe gegen seinen alten Waffenfreund ferngehalten hatte. Erst als der von Tronje vernahm, dass sein eigener Neffe von Walter erschlagen sei, war er zum Kampfe bereit. »Wir müssen ihn aus der schützenden Schlucht hervorlocken«, sagte er, und so ritt er mit Gunther fort, um sich mit ihm auf die Lauer zu legen. Unterdessen war es Abend geworden. »In Worms soll man mir nicht nachsagen, ich sei wie ein Dieb in der Nacht entwichen«, stieß Walter grimmig hervor, legte einen Zaun von Dornen vor den Eingang der Schlucht und halfterte die erbeuteten Rosse an. Todmüde nach dem schweren Kampfe warf sich der Recke auf seinen Schild und Hildegund wachte über seinem Schlaf. Nachdem Walter sich ausgeruht hatte, übernahm er die Wache für den Rest der Nacht. Als der Morgen dämmerte, belud er 4 der erbeuteten Rosse mit den Waffenrüstungen der Erschlagenen, hob Hildegund auf das 5. und ritt mit ihr davon. Aber sie waren noch nicht weit vom Waskenstein entfernt, als sie Gunther und Hagen heranstürmen sahen. »Reite in den Wald«, gebot der Held der verängstigten Hildegund und gab ihr das Ross mit, das die Goldschreine aus dem Hunnenlande trug. Dann stellte er sich den beiden Angreifern zum Kampf. Traurig sah Walter seinen alten Blutsbruder gegen sich anreiten, und auch Hagen ging schweren Herzens in diesen Streit, doch er musste seinem König Folge leisten. Mehr als 7 Stunden währte nun der ungleiche Kampf, den Walter gegen die beiden Helden zu bestehen hatte. Schließlich schleuderte er seinen Speer mit unwiderstehlicher Gewalt auf Hagen, und gleich darauf stürzte er sich mit dem Schwert auf Gunther und schlug ihm das Bein von der Hüfte. Schon wollte er zum Todesstreich ausholen, da warf Hagen sich vor seinen König. In dem wütenden Schlagwechsel zersprang Walters Schwert, und Hagen hieb ihm die rechte Hand ab. Mit der linken griff Walter zu seinem krummen Hunnenschwert und schlug dem Tronjer 1 Auge und 6 Zähne aus. Da waren die 3 grimmigen Recken kampfesmüde und ließen die Waffen ruhen. Gemeinsam verbanden Hagen und Walter den schwer verwundeten Gunther. Hildegund, die herbeigeeilt war, reichte ihnen Wein zur Stärkung. Die Kämpfer schlossen Frieden miteinander und Walter und Hagen erneuerten bei labendem Trunk und grimmigen Schmerzen die alte Waffenbrüderschaft, bevor sie sich trennten. Gunther und Hagen kehrten in die Königsstadt am Rhein zurück, während Walter sich nach Süden wandte. Bald nach der Rückkehr in die Heimat feierte Walter Hochzeit mit der schönen Hildegund, und nach seines Vaters Tode lenkte er sein Volk noch viele Jahre als König von Aquitanien mit Weisheit und Kraft. Wieland der Schmied. In Seeland am Ostmeer lebte einstmals der Riese Warte, der aus königlichem Geschlecht stammt. Seine Mutter Waghilde aber war eine Meerfrau. Warte besaß 3 starke Söhne. Die beiden älteren, Slagfieder und Egil, wurden Krieger. Wieland, den jüngsten aber, tat der Vater in die Handwerkslehre, damit er ein tüchtiger Schmied werde. Mime, der berühmte Meister im Nordland, unterwies den geschickten Knaben 3 Jahre, und nachdem Wieland lange bei kunstfertigen Zwergen gearbeitet hatte, galt er im Land als ein unübertrefflicher Meister seines Handwerks. Mit seinen beiden Brüdern zog Wieland in die Einsamkeit. Sie hausten gemeinsam am Wolfsee in einem Tal, das ihnen bei Jagd und Fischfang alles Nötige zum Leben bot. Eines Tages gewahrten sie über dem See 3 Schwäne, die sich herabsenkten. Als die Schwäne das Ufer des Sees erreicht hatten, warfen sie ihr Federkleid ab und standen da als 3 wunderschöne Jungfrauen. Es waren Walküren. In schnellem Entschluss schlichen die 3 Brüder hinzu und nahmen die Schwanenhemden an sich. So hatten sie die Jungfrauen, die sich ohne Hemden nicht verwandeln konnten, in ihrer Gewalt. Die Walküren mussten in Menschengestalt bei den Brüdern bleiben, und diese vermählten sich mit ihnen. 7 Jahre lebten die 3 Paare in ungetrübtem Glück, und die Brüder ahnten nicht, wie sehr sich die Walküren nach ihrem früheren Leben zurücksehnten. Wielands Weib Hervör schenkte ihrem Gatten einen kostbaren Ring, der die Kraft haben sollte, ewige Liebe zu erhalten. Der kunstfertige Mann schmiedete nach diesem Muster andere und reihte sie alle auf eine Schnur. Eines Tages aber, als die Brüder von der Jagd heimkehrten, war das Haus leer. Die 3 Frauen hatten ihre Federhemden, die ihre Gatten vor ihnen versteckt gehalten hatten, gefunden und waren davongeflogen. Da zogen Wielands Brüder bekümmert in die Welt hinaus, um die verlorenen Geliebten zu suchen. Wieland aber blieb zurück, denn er vertraute auf die Kraft des Ringes. Nidung, der König der Njaren, hörte von Wielands Kunstfertigkeit und sann darauf, ihn sich dienstbar zu machen und seinen Reichtum zu gewinnen. Heimlich ließ er Wieland in seinem einsamen Hause gefangen nehmen. Er raubte den Ring der Schwanenjungfrau samt den Kostbarkeiten und entführte Wieland in sein Reich. Zornbebend fügte sich dieser der Gewalt. Hüte dich vor seiner Rache. Sieh nur, wie seine Augen glühen, raunte die Königin ihrem Gatten zu. Zerschneide ihm die Sehnen, damit er nicht fliehen kann. Da folgte König Nidung dem heimtückischen Rat seiner Frau und ließ den Unglücklichen auf eine nahe Insel bringen. Lange dauerte es, bis die schrecklichen Wunden heilten. »Nun wirst du deine Kunstfertigkeit zeigen«, sagte der König, »und für mich alles schmieden, was in deinen Kräften steht.« Tagsüber stand der einst kraftvolle, nun verkrüppelte Mann am Amboss und musste für den König arbeiten. Doch im Schutze der Nacht schuf er ein Werk, das noch keinem Menschen gelungen war, ein Federkleid, das ihn befähigte, sich in die Luft zu erheben. Eines Morgens kamen die beiden jungen Königssöhne, ohne dass es jemand wusste, auf Wielands Insel, um seine Werkstatt anzusehen. Nun fand der so schändlich Verstümmelte endlich die Gelegenheit zur Rache. Er erschlug die beiden Knaben und warf sie in die Grube unter der Esse. Mit den Schädeln aber vollbrachte er ein grausiges Werk. Er fasste sie in Silber und fertigte Trinkschalen daraus, die er König Nidung zum Geschenk machte. Bald darauf geschah es, dass die Königstochter Bartild den Ring der Herwör, den sie als ihren schönsten Schmuck trug, aus Unachtsamkeit zerbrach. Niemand anders als Wieland konnte, wie sie wohl wusste, das Kleinod wiederherstellen, und so vertraute sie sich aus Furcht vor des Vaters Zorn dem kunstfertigen Schmiede an. Mit heuchlerischer Freundlichkeit empfing Wieland die schöne Bartild und beschwichtigte ihre Sorge. Dann betörte er die Königstochter mit einem Zaubertrank, dass sie zu heimlichem Ehebund mit ihm bereit war. Damit sah Wieland seine Rache erfüllt. Während die verführte Königstochter weinend sein Haus verließ, schlüpfte er in sein Federkleid und flog auf König Nidungs Burg. Auf der höchsten Zinne ließ er sich nieder. »Wie, bist du ein Vogel geworden?« rief Nidung aus, als er den Schmied mit Entsetzen dort oben gewarnte. Er ahnte jetzt, wer ihn seiner Söhne beraubt hatte. Aber bevor Wieland ihm auf seine Frage die letzte Gewissheit gab, ließ er den König schwören. »Bei Schildes Rand und Rosses Bug, bei Schwertes Schärfe und Schiffes Bord, sollst du mir geloben, dass nicht Wielands Weib noch seinem Kind ein Leid geschieht.« König Nidung leistete den Eid, und nun ließ Wieland ihn das Schicksal seiner Söhne wissen. »Verstehst du nun, was es mit den silbernen Trinkbechern auf sich hat?« rief er mit Hohnlachen. »Da du einen Eid geschworen hast«, fügte er hinzu, »sollst du auch wissen, dass deine Tochter heimlich mein Weib geworden ist und dir einen Enkel schenken wird.« Diese Nachricht dünkte den stolzen König die schwerste Schmach. In ohnmächtigem Zorne richtete er die Waffe auf den Schmied, der sich so grausam an ihm gerächt hatte. Doch kein Pfeil erreichte den flügelbewehrten Wieland, der sich in die Lüfte hob und in den Wolken entschwand. Das ist die Sage von Wieland dem Schmied. Sein Sohn, den die Königstochter gebar, wurde Wittige genannt. Als Wittige groß und stark geworden war, sandte ihn seine Mutter Bartild in die Ferne zu seinem Vater, der ihn freundlich aufnahm und in allen Fertigkeiten unterwies, deren ein Held bedurfte, um in Ehren zu bestehen. In einer prächtigen Rüstung, die sein Vater ihm geschmiedet hatte, zog Wittige in die Welt hinaus und wurde später Kampfgefährte des Helden Dietrich von Bern, dessen Tatenruhm schon damals die Lande erfüllte.